Du hörst einen Podcast von Salzburg 24.
Liebe Salzburg 24 User, willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Moritz Naderer und heute wollen wir mit Wolfgang Hartl vom Salzburger Zivilschutzverband über die richtige Vorbereitung im Katastrophenfall sprechen. Herr Hartl, vielen Dank für den Besuch bei uns in der Redaktion.
Bitte gerne. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Herr Hartl, der Salzburger Zivilschutzverband hat ja heuer sein 60-jähriges Bestehen. Dazu gab es unlängst, ich glaube es war vergangenes Wochenende, zwei Infoveranstaltungen für die Bevölkerung in Saalfelden und in Unken. Was waren da denn so die häufigsten Fragen, mit denen die Menschen auf Sie zugekommen sind?
Also unsere Informationsstände letzte Woche am Samstag haben gezeigt, dass in der Bevölkerung die häufigsten Fragen über die Vorsorge im privaten Bereich für diverse Krisen und Notfälle vorherrscht.
Mhm. Konkret, wie schauen diese Fragen da aus, mit denen die Menschen auf Sie zukommen?
Einige oder viele Fragen sind dahingehend, dass die Leute heutzutage in die Wohnungen, wenn sie keine Heizung haben, das größte Problem haben, wie sie die Wohnung warm halten. Und das zweite große Thema war oder ist immer wieder die Versorgung mit Strom und Wasser.
Das geht ja auch mit dem Heizen gewissermaßen einher. Was raten Sie den Menschen? Wie kann man eine Wohnung heizen, wenn solche Dinge ausfallen?
Es kommt immer auf den Bereich drauf an. Also im städtischen Bereich haben wir sicher größere Probleme. Erstens durch die Wohnungsgrößen, zweitens dadurch, dass viele Zusatzheizmöglichkeiten wie Kachelofen, Zusatzherde, dänische Öfen und so weiter einfach nicht mehr Platz haben und im ländlichen Bereich das durchaus noch ein bisschen besser geht. Wenn die Heizung wirklich ausfällt, es gibt so kleine technische Sachen, man kann sie zum Beispiel aus Blumentöpfen, aus Tontöpfen mit ein paar Teelichter drunter zumindest einen Raum ein bisschen temperieren, dass es nicht so kalt ist. Aber generell, wenn ich keine Zusatzheizmöglichkeit habe, bitte nicht den Gaskocher oder irgendwas im Wohnraum verwenden oder irgendeine Feier machen, sondern wirklich auf so abgasfreie Sachen zurückgreifen, dann kann man sich zumindest in einem Raum ein bisschen Wärme schaffen.
Und ansonsten viel Decken einpacken?
Decken, Kleidung, wenn es gar nicht anders geht. Wenn man Auto zur Verfügung hat, kann man sich da zwischendurch wieder ein bisschen aufwärmen natürlich, vorausgesetzt, es ist vollgetankt und es dauert nicht zu lange, dann geht das auch. Aber sonst ist Heizen wirklich ein großes Thema,
ja, verstehe
das, was viele Leute betrifft.
Es war ja letztes Wochenende die Sirenenprobe, die österreichweite. Da haben Sie mir in einem Gespräch vorher schon erzählt, dass die Menschen immer wieder oder viele Menschen nicht wissen, was die verschiedenen Warnsignale denn bedeuten. Hat sich das mittlerweile etwas gebessert oder wie schaut es da aus?
Also massiv oder spürbar gebessert hat sie sich nach wie vor noch nicht. Wie gesagt, wir haben eingangs erwähnt, wir sind seit 60 Jahren dazu da, die Bevölkerung auch über die Bedeutung der Sirenensignale aufzuklären. Es ist aber nach 60 Jahren immer noch das große Manko, die Bevölkerung verbindet den Sirenensignal immer noch mit der Feuerwehr. Mit dem Feuerwehralarm, da wo die Sirene dreimal hintereinander aufhält, und mit der Probe am Samstagmittag um 12 Uhr. Die drei anderen Signale im Bereich des Zivilschutzes sind trotz immer wieder kommender Aufklärung und Information in der Bevölkerung noch nicht sehr in Erinnerung geblieben, nennen wir es so.
Und Sie mir erzählte, ergibt sich ja auch ein Problem, dass die Menschen dann oftmals sich überrumpelt fühlen vielleicht, wenn ein Warnsignal losgeht. Sie können es nicht einordnen und rufen dann beim Notruf an, um nachzufragen, was denn eigentlich los ist.
Das ist eben genau das. Zum Beispiel den Warnton im Zivilschutz, diesen 3 Minuten langen Dauerton, wenn man den hört, das, wie gesagt, dauert schon fast ewig gefühlt. Und dann hat man natürlich dieses Gefühl, es ist wirklich irgendwas Riesengroßes passiert. Und da neigt die Bevölkerung dann gerne dazu, Notrufnummern anzurufen, um zu Informationen zu kommen. Was natürlich auf der anderen Seite wieder schlecht ist, weil die Notrufleitungen blockiert werden und für echte und wirkliche Notfälle in diesem Zeitraum dann nicht zur Verfügung stehen. Wie gesagt, Radio einschalten, Fernseher einschalten, bei allen 3 Signalen ist einmal das Grund, die Grundlage, dass man auch zu Informationen kommt, welche von den Behörden oder von den Einsatzorganisationen dann hinausgegeben werden.
Da erfahrt man dann schon sehr viel. Also auch sehr wichtig, dass man diese Warnsignale tatsächlich kennt und einordnen kann. Wenn wir jetzt zu den Katastrophenfällen oder Szenarien in Österreich kommen, was ist denn da am wahrscheinlichsten bei uns?
Also Katastrophenszenarien haben wir leider in den letzten Monaten und Jahren immer wieder gesehen. Es ist relativ vielfältig. Es geht über Sturmereignisse, es geht über Starkschneefälle, über Hochwässer, Muren, Felsabbrüche sind auch immer wieder im bewohnten Gebiet zu verzeichnen. Also es ist eigentlich eine große Palette bis hin zum natürlich, was für die schlimmsten Fälle einen möglichen Blackout. Alles da, das was uns aber auch tagtäglich und innerhalb von Sekunden oder Minuten treffen kann. Also man kann das jetzt nicht irgendwie gebietsweise unterscheiden oder wie auch immer, sondern man muss sich den Gefährdungen einfach bewusst sein. Wir wollen keine Panik schüren, aber einfach nur die Tatsachen beim Namen nennen und die Bevölkerung informativ für den Schutz vorbereiten.
Jetzt haben wir ja im Sommer Starkregenfälle gehabt, auch Überschwemmungen, gerade wenn man an Hallein denkt oder auch Mittersil. Da ist auch Zivilschutzalarm ausgelöst worden. Was ist denn, wenn man jetzt das Beispiel eben Starkregen, Hochwasser, diese Sachen hernimmt, was ist denn da am wichtigsten oder in Bezug auf die Vorbereitung, was soll man da am ehesten beachten?
Also was jetzt den Starkregen und das Hochwasser betrifft, kann ich mir natürlich grundsätzlich einmal Gedanken machen, dass ich zumindest die wertvollen Sachen, was ich zu Hause habe, die was ich unbedingt brauche, zumindest einmal nicht im Keller unten lagernd habe. Wenn ich erdgeschossig bin, sollte ich mir vielleicht Gedanken machen, hat es in dem Bereich schon mal Hochwasser, Starkregenereignisse gegeben? Wie sind die Abflussverhältnisse des Wassers? Ganz wichtig, möglicherweise reicht 1 oder 2 Lichtschächte vom Haus, die was ein bisschen erhöht werden müssen, um einen Wassereintritt in das Gebäude zu verhindern. Einfache Maßnahmen, aber eben bedingt des Wissens, wo rinnt das Wasser bei mir am Haus vorbei oder von welcher Seite kommt's im Falle eines Hochwassers oder Niederschlags. Kann man sich auch bei den Gemeinden über die Gefahrenzonenpläne informieren, bei der Wippach-Lawinenverbauung. Also gibt es einige Sachen, einige Stellen, wo man sich informieren kann. Betonung liegt auf kann, tun muss man es dann auch wieder selber und jeder Einzelne für sich, weil einfach die Gegebenheiten bei jedem Einzelnen anders sind.
Ja, das glaube ich. Jedes dieser Katastrophenszenarien sind sehr ähnlich, sage ich mal, in den Anforderungen, die es an die Menschen stellen, bringen aber dann doch auch immer ein bisschen Unterschiede mit. Der Hochwasser wird anders funktionieren als, sagen wir, ein Blackout oder so und wahrscheinlich auch andere Herausforderungen oder Aufgaben an die jeweiligen Menschen stellen. Gibt es so ganz grundsätzliche Regeln vielleicht zu viel, aber Verhaltenshinweise, die man beachten kann, ganz egal, welcher Katastrophenfall denn eintritt?
Ja, grundsätzlich ist natürlich eine große Sache, dass ich mir über ein paar Tage im Voraus vielleicht einmal mit dem Wetterbericht beschäftige. Mhm. Gell? Mhm. Wenn ich dann weiß, okay, es könnte ein Sturm kommen, ein stark Schneefall oder wie auch immer, dann liegt es wieder an mir selber, mich zu Hause im privaten Bereich zu schützen und daran zu denken, was wäre jetzt, wenn. Ich denke jetzt an meiner Seitental im Pinzgau, Bongau, Lungau, wenn da die Straßen innerhalb kürzester Zeit wegen Lawinengefahr im Winter gesperrt wird, der Familienvater irgendwo auswärts arbeitet, die Kinder vielleicht auch in eine höhere Schule schon im Nachbarort gehen, wie können die wieder heimkommen? Können die überhaupt wieder heimkommen? Wo können die vielleicht einmal ein, zwei Nächte bei Bekannten oder wie auch immer verbringen. Also es ist immer situationsbedingt, dass ich mir sage, okay, Hochwasser, wie gesagt, soll ich schauen, dass ich raufkomme. Bei Sturmereignissen natürlich im Haus, möglichst in der Mitte des Hauses aufhalten, nicht beim Fenster und schon gar nicht mit dem Handy filmen, wie vom Nachbarn das Trampolin vorbeifliegt, weil das kann wortwörtlich ins Auge gehen.
Ja, genau. Ich verstehe. Wichtig ist es ja für den Katastrophenfall ganz grundsätzlich, dass man sie entsprechend mit Vorräten, mit Nahrungsmitteln eindeckt. Auf der Homepage des Zivilschutzverbandes ist da genau aufgelistet, was ein Zwei-Personen-Haushalt vorrätig haben sollte. Grundsätzlich wird dieser Vorrat für eine Woche empfohlen. Warum genau eine Woche? Warum wird mit dieser Zeitspanne da gerechnet?
Also die Bevorratung ist ja eigentlich auch eine althergebrachte Sache vom Zivilschutzverband. Das heißt, das ist damals nach dem Krieg losgegangen, hat sich dann wieder zugespitzt 1986 nach Tschernobyl. Und damals ist man aber aufgrund des Angebotes sehr viel von wirklichen Grundnahrungsmitteln ausgegangen. Also Reis, Mehl, Nudeln, wie auch immer. Wenn wir heutzutage in die Supermärkte, in den Lebensmittelhandel schauen, haben wir sehr viele Produkte, die was auch für Allergiker geeignet sind, glutenfrei oder laktosefrei sind. Und da muss man eben auch wieder selber schauen, wie viele Leute habe ich, wo ich genau weiß, wie viel essen denn die. Es hilft nichts, wenn ich 10, 20 Kilo in der Bevorratung habe und genau weiß, dass meine drei Leute zu Hause niemals das in einer Woche brauchen werden. Das ist das, was zu viel ist wieder. Diese eine Woche kommt jetzt daher, dass wir sagen, wie wir gerade erwähnt haben, diese Naturkatastrophen, diese Schlechtwetterereignisse, man hat es gesehen, heuer in der Gemeinde Wald im Pinzgau, da ist drei Nächte hintereinander jeweils eine Mure runtergerutscht. Aber dann waren nach einer Woche die Zufahrtswege wieder so weit gesichert, dass wieder Nachschub kommen kann. Und genau auf das haben wir das jetzt ausgelegt. Eine Woche ist einmal so die Grundsache, was ich an Bevorratung zu Hause haben sollte.
Und ab dann ist davon auszugehen, dass eben im Falle einer Naturkatastrophe die Versorgungswege wieder funktionieren würden.
Richtig, genau so ist es.
Verstehe. Jetzt haben wir es vorher schon kurz angesprochen. Das Krisenbewusstsein der Menschen war nicht immer so ausgeprägt oder ist vielleicht auch nach wie vor nicht so ausgeprägt wie früher. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Pandemie da durchaus einen Unterschied gemacht hat. Haben Sie da etwas bemerkt, dass irgendwie das Krisenbewusstsein der Menschen durch die Corona-Pandemie geschärft worden ist vielleicht?
Also bei uns im Zivilschutzverband Salzburg sind während die letzten anderthalb Jahre einige Anrufe eingegangen, die was sich dann aber wieder speziell mit dem Verhalten in der Quarantäne beschäftigt haben. Sind wir als präventive Servicestelle im Land Salzburg natürlich die Falschen, das ist Sache der Behörden und der Mediziner, das zu definieren. Aber was uns aufgefallen ist, die Leute haben ein großes Problem, wenn sie einen Absonderungsbescheid bekommen und dann draufkommen, dass nicht einmal mehr mit dem Müll aussehen oder runtergehen können, richtig, dass wir ihn brauchen für den Hund zum Gassi gehen, dass wir ihn brauchen, der was er Lebensmittel eben wieder vor die Tür hinstellt und so weiter. Und dahingehend haben mir die Leute beraten, dass wir gesagt haben, okay, bitte schaut irgendwie um irgendwen in der Bekanntschaft, in der Familie, in der Nachbarschaft, irgendwer wird euch sicher da helfen können. Aber es ist gleich wie bei anderen Großereignissen, sagen wir so, immer wieder in der ersten Flut kommen die Anrufe und die Informationsbegehren und dann flacht es wieder ab, wenn sich das einmal ein bisschen durchgesetzt hat und wenn man die ein bisschen praktische Erfahrungen nach ein paar Tagen hat. Da auch wieder natürlich diese Woche Vorrat, ein bisschen was hat man noch im Kühlschrank, ein bisschen was hat man noch in der Gefriertruhe. Das kann jetzt die ersten paar Tage mal verkochen, damit man nichts wegwerfen muss, ganz ein wichtiger Punkt. Und dann schlägt die Bevorratung, dann bin ich schon fast bei anderthalb Wochen. Also dann bin ich auch
mal ganz gut da,
während der Pandemie versorgt. Aber wie gesagt, es ist immer anlassbezogen. Wir müssen sagen, leider, wie gesagt, wir stehen das ganze Jahr für Informationen zur Verfügung und natürlich auch im Katastrophenfall, ist schon klar. Aber durch das, dass wir eben keine Behörde sind und keine Einsatzorganisation, können wir auch nicht dann tätig werden. Ja, also wir sind wirklich in der Vorbereitung drinnen und versuchen wirklich die Bevölkerung über alle möglichen Wege, über Homepage, Facebook, sonstige Internetkanäle, dieses Wissen auch weiterzubringen, Ausstellungen, Broschüren, Ratgeber und so weiter.
Wenn wir nochmal kurz zurück zur Pandemie kommen, wir alle haben ja noch diese Bilder im Kopf von den Hamsterkäufen im März letzten Jahres. Das Klopapier, glaube ich, hat jeder irgendwie im Kopf, warum auch immer genau das so massig eingekauft worden ist. Ist das für Sie vielleicht ein Zeichen dafür, dass Sie die Menschen eben mit diesen Katastrophenfällen vielleicht zu wenig beschäftigt haben?
Ist ein hundertprozentiges Zeichen. Dass man wieder sieht, es ist so in vielen Bereichen zu Hamsterkäufen gekommen und das Problem dabei ist das, wenn ich jetzt einer der Ersten bin, was einen Hamsterkauf macht, dann funktioniert das. Aber wenn ich in einem großen Supermarkt der 50. oder der 100. bin, dann habe ich genau bei diesen Grundprodukten wahrscheinlich den schwarzen Bäderzong. Da ist dann entweder fast nichts mehr oder gar nichts mehr da. Ich habe das selber gesehen in großen Geschäften. Also da waren die Regale wirklich leer. Jetzt nicht nur beim Klopapier, sondern auch bei den wirklichen Grundnahrungsmitteln. Und dass in so einem Fall dann keiner großartig vielleicht einen neuen Fernseher kauft oder eine neue Waschmaschine, ist auch klar. Das heißt, durch diese Nicht-Information der Bevölkerung, dass alle dann gleich einkaufen gehen oder innerhalb von Stunden einkaufen gehen, ist das Geschäft natürlich leer. Das Problem ist dann wieder der Nachschub. Weil der LKW kommt irgendwann in der Nacht wieder, bringt die neue Ware und am nächsten Tag in der Früh ist wieder alles schön da. Absolut bitte an die ganze Bevölkerung, dass sie sich frühzeitig oder jederzeit informieren, was kann ich machen, damit ich eben solchen Fällen hinausgehe. Das nächste Problem in der Pandemie war ja das nächste dann, es sind wieder innerhalb von einem kurzen Zeitpunkt viele Leute auf einen Punkt konzentriert, sprich im Geschäft damit umgelaufen. Also zur Erhöhung der Ansteckungsgefahr oder des Risikos hat das natürlich auch noch beitragen.
Ja. Glauben Sie, dass die Menschen jetzt besser vorbereitet sind auf etwaige Katastrophenfälle? Oder hat man das schon wieder vergessen, was im letzten Jahr passiert ist? So auf die Art, Versorgung ist eh nie eingebrochen, gibt keinen Grund, Vorräte anzuschaffen.
Also ich glaube, dass sehr viele Damen und Herren in Salzburg wirklich zumindest jetzt die Phase finden, wo sie sagen, okay, mir ist wirklich leider schon was passiert. Ich habe schon eine Krisensituation zu Hause miterleben müssen. Ich schaue, dass das in Zukunft besser wird. Mhm. Also den Trend sehen wir, den haben wir auch, wie gesagt, bei unserer Veranstaltung jetzt letztes Wochenende wieder erkannt. Die Leute informieren sich, aber man muss sie einfach erzeugen und rausgehen, damit die Öffentlichkeit, die Kommunen, dieses Informationsangebot auch aus der richtigen Stelle annehmen können.
Also gibt es durchaus Learnings, ja. Ein Thema oder ein Szenario, das in letzter Zeit ja immer wieder die Runde gemacht hat, ist ein Blackout, sprich ein Ausbleiben der Stromversorgung. Welche Anforderungen stellt denn ein Szenario wie ein Blackout an die Menschen? Worauf gilt es da zu achten?
Das ist ein gutes Stichwort, Blackout. Gerade jetzt letzten Tage haben wir es gesehen mit diesem sozialen Blackout von Facebook, Instagram, diese Dienste nicht. Und ich greife wieder zurück zum Telefonieren und auf das Schreiben von SMS. So, das war die soziale Seite. Im Blackout, im Wirklichen, also beim großflächigen Stromausfall haben wir natürlich das Problem, dass auf gut Deutsch alles steht.
Ja.
Gell? Zu Hause steht alles, der öffentliche Verkehr kommt binnen Stunden zum Erliegen. Straßenbeleuchtungen zum Beispiel schalten sie ab, ist ein riesengroßer Sicherheitsfaktor, gerade in die Städte, wenn alles dunkel ist. Die Versorgung in den Geschäften ist natürlich auch lahmgelegt, weil die auch, also großteils nicht notstromversorgt sein, und wenn dann nur, damit die Kühlungen funktionieren, aber nicht der Verkauf. Also da, wenn der Fall eintreten sollte, wir haben beim 8. Jänner heuer dieses Szenario in Südosteuropa gehabt, da wo wirklich tagelang kein Strom war, und das haben wir in Nordeuropa oder in Nordwesteuropa nur kurz davor gestanden. Wir haben aber solche Blackouts immer wieder schon gehabt, zum Beispiel 2006, kann ich mich erinnern, haben es in Deutschland ein Schiff aus einer Werft zur See lassen und haben vorsichtshalber Stromleitungen abgeschalten, damit da keine Kontakte zustande kommen können zwischen dem Schiff und der Stromleitung. War es in Spanien dunkel. Also
Wahnsinn.
Diese Ursachen ist, es war eine banale Ursache, irgendein menschliches Versagen oder falsche Eingabe, wie auch immer. In Deutschland wollten sie ein Schiff zu Wasser lassen, in Spanien war der Strom weg.
Wahnsinn. Das heißt, die Gründe dafür können eigentlich sehr vielfältig sein.
Wie gesagt, menschliches Versagen, technisches Versagen. Dann, was man natürlich auch nie außer Acht lassen dürfen, sind Terror- und Hackerangriffe. Wir haben es auch heuer gesehen bei der Salzburgmilch. Die waren, glaube ich, über Wochen oder fast um eine Woche. Sind die auch gestanden in der Produktion, in der Lieferung, in der Logistik. Also da hat man natürlich schon seine Probleme. Und wenn man sich das Beispiel von Fukushima anschaut, von dem Atomkraftwerk, die haben das ja ganz gut gelöst in Japan damals, aufgrund dessen, dass das Kühlwasser aus dem Meer zur Verfügung gehabt haben, haben sie dieses Kraftwerk direkt in Meeresnähe gebaut und blöderweise aber auch noch in einem erdbebengefährdeten Gebiet. Also wenn ich dann Erdbeben habe mit einem möglichen Tsunami dazu, das in einem Atomkraftwerk, dann ist natürlich auch nicht nur die Atomkraft ein Problem, sondern dann ist dieses Werk still und dann steht der rund um alles. Mhm. Also wie gesagt, die Ursachen kann man nicht leugnen. Mhm. Man kann auch wahrscheinlich nicht sagen, dass es uns nie betreffen wird. Wir hoffen es alle. Aber gerade für den Fall dann müssen wir uns so weit einig sein. Oder einmal ein paar Tage auch wieder davon ausgehen, dass wirklich alles steht.
Gilt da auch nach wie vor eben diese Regel, für eine Woche versorgt zu sein, in einem Fall eines Blackouts oder vielleicht sogar länger darüber hinaus?
Auch im Fall eines Blackouts. Wir haben in Österreich, sind wir vielleicht in der glücklichen Lage, dass wir ein paar Pumpspeicherkraftwerke haben, die was, sage ich mal, startfähig sind, ohne dass sie zusätzlich schon Strom brauchen. Also die können von 0 auf 100 auffahren, dass man zumindest regional irgendwo Stromversorgungen wieder herstellt. Das dauert aber, wie gesagt, auch wieder ein paar Tage. Also diese 7 Tage
so
Vorratung, das ist also eine Art Faustregel, genau.
Ich verstehe.
Eine Woche schauen wir, dass wir selber versorgen können.
Das ist, glaube ich, auch zu machen. Ja, Herr Hartl, wenn jetzt die Menschen Informationsbedarf haben, Sie haben gesagt, Sie bieten ja auch Beratungen an. Wie erreicht man Sie beim Zivilschutzverband?
Also den Salzburger Zivilschutzverband, wir sitzen in der Karolinger Straße 32, das ist das Gebäude von der Landesfeuerwehrschule in Salzburg. Unsere Telefonnummer 0662 83 999. Und dann natürlich auch jederzeit über die office@szsv.at oder Anfragen über die Homepage oder unsere Facebook-Seiten.
Da können Sie dann individuell auf die Menschen eingehen.
Natürlich, jederzeit.
Ah, ja. Alles klar. Herr Hartl, dann sage ich vielen Dank für den Besuch. Sehr interessantes Gespräch wieder gewesen. Liebe User, das war unser Podcast zum Thema der Arbeit des Zivilschutzverbandes. Ja, wir bedanken uns fürs Dabeisein und wünschen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.